SRF 2 Kultur.
Reflexe auf SRF 2 Kultur, heute mit Michael Lüsi und einem Gespräch mit dem Journalisten, Autor und vor allem Hörbuchmacher Jürgen Roth. Jürgen Roth ist der Autor einer besonderen Hörbuchreihe. Einer Hörbuchreihe, die sich mit der Bonner Republik und ihren Exponenten auseinandersetzt. 5 solcher Hörbücher sind bereits erschienen, 1 über die Bundesrepublik generell, dann je 1 über Helmut Schmidt, Herbert Wehner und Franz Josef Strauß und jetzt, passend zum heutigen 100. Geburtstag, 1 über Willy Brandt. Willy Brandt, wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte, so der Titel. Jürgen Roth bemüht sich dabei weder um Objektivität noch um Neutralität, sondern schaut mit seiner eigenen politischen Haltung auf die Geschichte der Bonner Republik zurück und kommentiert sie auch aus seiner Warte heraus. Das System dabei ist immer dasselbe. Jürgen Roth sammelt historische Tonaufnahmen wie Interviews, Reden oder Zeitzeugenberichte und macht daraus seine Toncollagen. So entstehen akustische Porträts von höchster inhaltlicher und formaler Qualität. Hören wir doch zum Einstieg in den Anfang des aktuellen Hörbuchs hinein, in das über Willy Brandt.
Exordium.
Hier stehen wir erst am Anfang vom Anfang.
Wir, die wir gewissermaßen Akteure auf der politischen Bühne unseres Landes sind, meine Damen und Herren,
auch hier darf es keine Illusionen geben.
Es ist Augenauswischerei, wenn man den Eindruck vermittelt, Politik müsse immer kurzfristig sichtbare Erfolge haben.
Und deshalb darf man keine Illusionen haben.
Im April 1973 kabelt die US-Botschaft in Bonn streng vertraulich nach Washington, Bundeskanzler Willy Brandt sei ein komplizierter Mann, der zu Depressionen neige und neben anderen Schwächen eine Inklination zum Trinken habe. Und weiter heißt es, er sei längst kein doktrinärer Sozialist mehr und habe die marxistische Ideologie seiner Jugend abgelegt. Der Politologe Wolfgang Abendroth merkte einmal an, für Brandt ist der Marxismus bloß eine entschuldbare Illusion gewesen. Was war sein innerer Kompass, fragt Egon Bahr, Brandts wohl engster Freund, in seinen Erinnerungen an Willy Brandt, und antwortet, weder der Sozialismus noch der Sozialdemokratismus. Es war kein Zufall, dass er sich einer genauen Definition verweigerte, denn er hatte keine. Es gab kein Gesamtkonzept, das hätte Brandtplan genannt werden können.
Das ist ein sehr schwieriges Thema, aber es ist im Grunde eines der einfacheren Themen.
Mein Wort vom Herbst 1969, wir müssten mehr Demokratie wagen, ist oft missverstanden worden. Die Gesellschaft demokratisieren heißt für uns Sozialdemokraten konkret, die Rechte der vielen stärken. Das ist die Revolution ohne R, die Evolution, zu der ich mich bekenne.
Willy Brandt im Hörbuch von Jürgen Roth. Wie gesagt, dieses Hörbuch ist Jürgen Roths 5. Hörbuch zu einem historischen Thema. Und so frage ich Jürgen Roth denn auch als erstes in unserem Gespräch neulich in Frankfurt, was ihn denn generell daran reizt, Geschichte mit Audiomitteln zu erzählen.
Also ich bin seit jeher ein großer Freund und Anhänger des Hörfunks als Medium, weil es das Medium ist, das einen zwingt zuzuhören. Und nicht nur zu gucken. Und in einer Welt, die überlagert ist von Bildern in allerlei Hinsicht, in allerlei Medien, ist gerade der Hörfunk eigentlich in seiner angeblichen Antiquiertheit das für mich reizvollste Medium. Und wenn man über Politikgeschichte oder Politiker, in dem Fall jetzt im Wesentlichen der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland spricht, sie zu hören, sich das wieder zu vergegenwärtigen, transportiert natürlich sozusagen auch einen historischen Mehrwert. Und darum geht es mir natürlich im Wesentlichen in den Hörbüchern auch zu zeigen, welche politischen Stile es mal gegeben hat. Denn verglichen mit dem, was wir heute sozusagen so vorgesetzt bekommen an faden, phrasiologisch durchdrängten Pseudoreden im Bundestag, waren das natürlich damals noch Debatten, in denen es um etwas ging. Da ging es um Gegenstände, um Inhalte, um politische Richtungsentscheidungen und entsprechend profiliert und geschärft und konturiert waren auch die rhetorischen Stile. Deswegen hat man da wirklich große, wiedererkennbare Figuren gehabt. Wehner, Schmidt, Franz Josef Strauß, Willy Brandt sind dann diese vier Großen, die diese Corona bilden. Gibt noch andere Figuren. Auch Adenauer ist natürlich hoch aufschlussreich, wenn man sich seine Rhetorik genauer anguckt oder anhört, muss man ja sagen, wie er bestimmte politische Richtungsentscheidungen durchgesetzt hat. Dafür ist das Hören das konzentrierteste und genaueste Medium.
Wir reden nicht zum ersten Mal miteinander über Ihre Hörbücher und uns verbindet auch etwas, und das ist die Faszination oder irgendwie die Liebe zur alten Bundesrepublik, zu dieser Bonner Republik. Wo ist es bei Ihnen, die Liebe? Wo kommt die her? Was fasziniert Sie an der Bonner Republik?
Also ist einerseits ganz unwiderstreitbar, unwiderlegbar biografisch bei mir bedingt. Also ich bin prägende Jahre in Bonn groß geworden, quasi im Windschatten des alten Bundestages. Und habe als Kind schon mit großer Begeisterung, also mit mehr Begeisterung als bei Fußballspielen, Live-Übertragungen der Bundestagsdebatten angeschaut im Fernsehen. Manchmal auch im Radio gehört, das kann man sich heute kaum mehr vorstellen, dass da tatsächlich stundenlang Bundestagsdebatten übertragen wurden.
Wissen Sie noch eine?
Ja, ich kann mich zum Beispiel erinnern an den Sturz von Helmut Schmidt, 1. Oktober 1982, die habe ich komplett gesehen, als damals 14-Jähriger. Und kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere, wie Herbert Wehner dann seine letzte Rede im Bundestag gehalten hat. Und es ist ein großartiges Testament an politischer Programmatik und diese ellenlangen Reden vorher. Und ich muss sagen, ist man bei Politik immer parteiisch. Und das hat mich geprägt. Und es ist in der Tat eine Art Liebe zu der alten Bundesrepublik. Sie kauerte da in diesem kleinen rheinländischen Kaff, relativ bescheiden nach außen hin. Es gab keine großen repräsentativen Gesten. Es gab keine unsinnigen Bundeskanzlerämter, wie wir sie heute in Berlin stehen haben. Es gab keine Berlin-Symbolik. Berlin ist in Deutschland natürlich stark behaftet in vielerlei Hinsicht. Es war die bescheidene, nüchterne, rationale Bundesrepublik Deutschland mit dann auf der anderen Seite den großen politischen Debatten und Auseinandersetzungen, die sich halt in diesen fantastischen Rededuellen dann niedergeschlagen haben. Und das ist etwas, was ich durchaus mit einer gewissen Sentimentalität misse. Das gibt's nicht mehr, das ist einfach verschwunden. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Rolle der Politik einfach nur noch sozusagen eine Schaufensterrolle ist. Und wenn damals Wehner gegen Strauß in die Bütt gegangen ist, dann ging es da tatsächlich um was.
Wir haben von der Faszination gesprochen, die Sie haben, dieser Zeit gegenüber. Aber Sie machen das ja für ein heutiges Publikum, das zum Teil jünger ist oder das anders aufgewachsen ist. Was können Sie diesem Publikum sagen mit diesen Arbeiten?
Dass sich Politik nicht in Phrasen erschöpft und dass hinter Politik Lebenserfahrung steckt und dass Politik sich schöpfen muss aus tatsächlich moralischen Kategorien, dass Politik sich abzeichnet in einer Rhetorik, die erkennen lässt, dass es den Leuten tatsächlich um etwas geht, mehr geht als den Posten, den man bekleidet. Und erstaunlicherweise finden diese Hörbücher, wenn ich das sagen darf, ja tatsächlich Anklang. Und gerade das Hörbuch über Herbert Wehner, eine Doppel-CD, gegen alle Voraussagen und Vermutungen des Verlages verkauft sich blendend nach wie vor. Also es gibt offenbar ein Bedürfnis danach, erkennbare Figuren, die ja das vertreten, was wir Politik oder gesellschaftliches Leben nennen, dass das erkennbare Gestalten sind, Charaktere sind, die sich eben nicht darauf kaprizieren, die Mehrwertsteuer für Hoteliers zu senken, sondern tatsächlich so etwas wie einen politischen Entwurf noch transportieren in ihrer Rhetorik. Und wenn das ankommt, rüberkommt, dann ist schon eine Menge gewonnen. Und darüber gilt es natürlich einfach das Interesse an Geschichte auf die Art und Weise, wie ein Hörbuch das machen kann, in der komprimierten Form zu vermitteln. Der Zauber und der Charme des O-Tons, der hält mich halt immer wieder gefangen. Es gibt ja nichts Wunderbareres, als den Menschen sozusagen reden zu hören, in seiner Eigenheit, in seinen Eigenarten. Und das scheint auf Gegenliebe zu stoßen. Anders kann ich das nicht sagen. Und das freut mich natürlich.
Jürgen Roth. Nun aber zu Willy Brandt, der heute 100 Jahre alt geworden wäre. Und zum Einstieg in dieses Thema hier nochmals ein Ausschnitt aus Jürgen Roths Hörbuch.
Politik ist im Kern immer das Produkt geistiger und moralischer Entscheidungen. Das gilt im Innern und nach außen.
Wichtig bleibt, mehr mit den Menschen als über sie zu reden. In die Gesellschaft hineinzuwirken, statt nur ihre Schlechtigkeit beklagen. Ja sagen zum Leben, statt neurotisch mit ihm zu hadern.
Solidarität, Gerechtigkeit, Versöhnung formten eine Utopie, die als gemeinsames Ich-Ideal aufleuchtete. Und in der Liebe zu Willy Brandt konnte man sich versichern, mit dem Ich-Ideal einig zu sein, notierte der Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter. Der Spiegelgründer Rudolf Augstein fällte 1993, ein Jahr nach Brandts Tod, hingegen ein harsches Urteil. Brandt konnte man gar nicht lieben. Brandt war ja ein Unmensch. Eine imponierende Figur, aber ein Unmensch. Der hat nicht ein einziges Mal das Schlafzimmer seiner Kinder betreten. Das wäre für mich ganz undenkbar. Das kann man doch nicht. Aber er konnte das.
Dies ist nicht neu. Dies ist aber auch nicht wahr.
Der Historiker Peter Brandt, Brandts ältester Sohn, sprach 2011 in der Zeitschrift Focus vom nicht gänzlich verkehrten Klischee vom Entrückten und fügte hinzu, diese ältere Generation war nicht gewohnt, Intimes zu besprechen. Diese Väter zogen sich oft zurück und machten das meiste mit sich selbst aus. Als Kind erlebte ich dennoch Augenblicke, in denen ich diese Probleme überhaupt nicht hatte, in denen er als Vater sehr präsent war.
Ich lehne Legenden ab.
Ein zweiter Ausschnitt aus dem Hörbuch Willy Brandt, wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte von Jürgen Roth. Ein Ausschnitt, in dem Willy Brandt sehr unterschiedlich gewürdigt wird. Und mit diesen Würdigungen möchte ich nun wieder einsteigen ins Gespräch mit Jürgen Roth und frage ihn als Nächstes, wie er denn Willy Brandt einschätzt.
Man muss da zu diesem Gemeinplatz des komplexen Charakters, dieses Begriffs greifen. Das stimmt bei Brandt wohl wirklich. Was mich tatsächlich interessiert hat im Vorfeld dieser Arbeit ist, was ist wirklich dran an all diesen Mythen, die in Deutschland kursieren bis heute über Willy Brandt. Der Zauderer, der Zögernde, der von Macht nichts wissen wollte und so weiter und so fort. Das ist alles nicht ganz falsch, aber es ist auch nicht richtig. Natürlich war er ein machtbewusster Mensch, sonst hätte er nicht dreimal probiert, Bundeskanzler zu werden, bis es 1969 tatsächlich geworden ist. Sonst hätte er sich nicht in der SPD durchgesetzt als ein Außenseiter, der aus der Emigration kam. Das tut man nicht, wenn man nicht ein Machtmensch ist. Und es gibt ja auch zwei, drei Zitate auf dem Hörbuch, die das illustrieren. Er war entgegen dem Klischee eben nicht nur ein Außenpolitiker. Man hat ihn oft und gerne tituliert als den Außenkanzler Brandt. Er hat natürlich in der ersten Legislaturperiode bis 72 hat er auch innenpolitisch unglaublich viel durchgesetzt. Er hat tatsächlich viel Muff und Mief in diesem Lande beiseite gefegt. Und auf der anderen Seite war er aber eben nicht der heilige Linke, als der er heute angesehen wird. Er war ein strammer, kalter Krieger in den 50er und 60er Jahren. Und erst nach dem Bau der Mauer, den er noch damit kommentiert hat, dass die Alliierten bitte militärische Maßnahmen einleiten müssten und er dann zurückgepfiffen wurde von den Amerikanern, und zwar mit dem deutlichen Wort, und zwar von Kennedy. Wissen Sie, was das bedeutet, Herr Brandt? Das wäre der Dritte Weltkrieg und der würde atomar geführt werden. Erst da kommt dann diese Wende. Da kommt die Wende, dann kommt die zwei Jahre später der berühmte Vortrag von Egon Bahr in Tutzing über die Ostpolitik, Wandel durch Annäherung, dieses berühmte Stichwort fällt da das erste Mal. Und da denkt er dann um. Und das prägt das Brandbild, aber das ist nicht der ganze Brand. Und der Brand als Privatperson ist natürlich auch eine hochkomplexe Figur. Er war tatsächlich wohl, den Zeugnissen seiner Söhne nach zu urteilen, und denen darf man wirklich Glauben schenken, einerseits ein hochsympathisch antiautoritärer Mensch, ein Libertärer, könnte man sagen, andererseits vollkommen unnahbar. So sehr er Massen enthusiasmieren konnte, begeistern konnte, als Charismatiker ist er ja zu Recht öfter beschrieben worden, so schwierig fiel es ihm wohl tatsächlich, persönliche Bindungen aufzubauen, einzugehen und sie dann auch zu pflegen. Der einzige Fall, in dem das wohl funktioniert hat, war Egon Bahr.
Ja. Und dieser Aspekt, den Sie beschreiben im Hörbuch, dass der nicht einmal im Kinderzimmer war?
Er war kalt. Er war auf eine Art und Weise kalt, vielleicht unsicher, hermetisch, in sich verkrochen. Das ist biografisch natürlich relativ gut erklärbar dadurch, wenn man familienlos, vaterlos aufwächst, in jungen Jahren in die Emigration geht, dann sucht man sozusagen Harmonie, Zusammenhalt woanders als im engsten menschlichen Umgang. Und das hat er in der Politik, in der Partei gefunden und in dem, was er das gesittete Deutschland nannte. Also er war ja als Emigrant, als Antifaschist jemand, der merkwürdigerweise dann in den 50er und 60er Jahren alles daran gesetzt hat, dieses Land, wie er immer sagte, mit sich selbst zu versöhnen. Er hat Albert Speer, als der aus dem Gefängnis kam, mit Blumen beschicken lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Einen Faschisten schickt Willy Brandt, der Emigrant, Blumen. als Zeichen der Versöhnung. Das war, glaube ich, sozusagen sein, ja, seine Heimat. Seine seelische, seine emotionale und seine politische Heimat. Das war das andere Deutschland. Und da spielte dann eine Familie einfach keine Rolle mehr.
Was mir auffällt beim Hören, die Pro-Wiedervereinigung-Haltung in den 50er und 60er Jahren, das war eher eine SPD-Haltung und ganz und gar keine CDU-Haltung.
Überhaupt nicht. Und das ist ja genau das, worum es mir auch ging. Es war tatsächlich die national fixierte, regelrecht stramm fixierte Partei war die SPD und nicht die CDU. Adenauer hat die CDU in Absprache natürlich mit den Alliierten, auch im Wissen um die weltpolitische Weltkonstellation, ganz stramm auf Westintegrationskurs getrimmt. Und diese Debatten, die dann geführt wurden über die Ostpolitik, dass sich Brandt hat vorwerfen lassen, Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, Verrat an Deutschland und so weiter, das waren alles Scheindebatten. Das ist gespenstisch im Nachhinein, wenn man sich das anhört. Ja, ein Jahrzehnt lang, eineinhalb Jahrzehnte lang sind die immer gleichen Argumente immer wieder aufgetischt worden. Dabei wussten die auch in den Unionsparteien, dass das Ziel der Ostpolitik die Wiedervereinigung war. Brandt war ein glühender Nationalist. Man könnte jetzt wohlwollender sagen Patriot. Als solchen hat ihn Helmut Kohl ja auch dann gewürdigt. Und im Nachhinein betrachtet, fragt man sich, was da die Unionspolitiker, die diese harten Angriffe gegen die SPD und gegen die sozialliberale Koalition damals gerissen haben, was die eigentlich umtrieben hat. Das kann natürlich, war ein politisches Kalkül, aber Ausverkauf Deutschlands, Brand an die Wand, haut weg den roten Dreck, all die Parolen, die damals geschmettert wurden in diesem Land, waren ja völlig substanzlos.
Der Gedanke von Brand und von der SPD war, Aussöhnung mit der Sowjetunion bedeutet Chance auf Wiedervereinigung.
Exakt. Und er sagt es auch ganz klar, Egon Bahr sagt es in diesem berühmten Papier, Brandt hat es in mehreren Reden gesagt, es geht darum, den Kommunismus in die Knie zu zwingen, weil wir ökonomisch besser sind. Und das ist die Möglichkeit, die Wiedervereinigung herbeizuführen. Das sagt er ganz früh. Und das hat in den politischen Debatten keinerlei Rolle gespielt. Sie hätten sich ja alle einig sein müssen. Aber so funktioniert halt parlamentarische Demokratie nicht. Also musste die CDU, CSU da große Geschütze auffahren, was vollkommen albern war.
Wir haben später Willy Brandt als Bundeskanzler. Und da kommt auch immer wieder die ganze Geschichte hoch mit dem Kampf zwischen Willy Brandt, mit Herbert Wehner und mit Schmidt. Sie haben alle drei porträtiert in der Zwischenzeit. Schlägt Ihr Herz für irgendeinen von den dreien? Haben Sie da Sympathien? Weil das muss man auch sagen, die waren sich nicht grün.
Nein. Also das, die berühmte Troika, die SPD-Troika, die hat es in der Form eigentlich nicht gegeben. Das war, wenn überhaupt, ein Zweckbündnis. Es war eine historisch einmalige Konstellation. Drei so grundverschiedene Charaktere mit grundverschiedenen Biografien an der Spitze einer damals bedeutenden, muss man ja sagen, damals bedeutenden Volkspartei zu sehen. Brandt konnte, wenn überhaupt, phasenweise mit Schmidt, mit Wehner konnte er seit 69 gar nicht mehr. Er hat gegen den Willen von Wehner, auch gegen den Willen von Helmut Schmidt, die erste sozialliberale Koalition durchgesetzt. Die beiden hätten die große Koalition fortsetzen wollen. Da hat er sich tatsächlich einmal durchgesetzt. Der Zauderer, wie es immer hieß. Und meine Sympathie liegt sozusagen von der rednerischen Seite sowieso eindeutig bei Herbert Wehner. Es gab keinen größeren Stegreif und Ad-hoc-Schimpfer, Beller, Austeiler. Der hat den Gegnern Hiebe versetzt. Fantastisch. Ich kann mir das immer noch anhören. Wenn ich kurz sagen kann, wie die Arbeit an diesen Hörbüchern ist, bei Wehner ist mir nicht eine Sekunde langweilig geworden. Ich bin auch nicht eine Sekunde ungeduldig geworden oder habe auch nicht eine Sekunde lang Widerwillen empfunden. Bei Franz Josef Strauß und Willy Brandt ging mir das sehr schnell so, weil man merkte, wie viel Taktik, Kalkül auch in diesen, im Redestil selber sich abfärbt und zeigt. Und das war bei Wehner überhaupt nicht so. Dann kommt eine politische Präferenz meinerseits hinzu, wo ich auch sagen würde, dann neige ich zu Wehner. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass Wehner Brandt nicht gestürzt hat, aber es gern gesehen hat, dass er weg war, weil ihm die Ostpolitik eigentlich ein Dorn im Auge war.
Wieso?
Wehner wollte diese Form von Ostpolitik nicht. Was ich vorhin kurz versucht habe anzudeuten, nämlich sozusagen über eine ökonomische Umwälzung im Sinne des westlichen Systems die Wiedervereinigung herbeizuführen. Wehner wollte tatsächlich ein sozialistisches Vaterland, wiedervereinigtes Vaterland. Er ist seinen Prinzipien diesbezüglich in der Tat treu geblieben. Schmidt ist eine schwierige Figur. Schmidt ist ähnlich wie Willy Brandt komplexer als das Bild, das man heutzutage von ihm hat. Ich habe mit Albrecht Müller ein Interview für dieses Willy Brandt-Hörbuch geführt. Der war Planungschef des Bundeskanzleramts unter Brandt und bis 1982 auch unter Schmidt. Die O-Töne sind aus Platzgründen nicht untergekommen, weil sie da auch schwer vermittelbar gewesen wären. Aber der hat mir Dinge über Helmut Schmidt erzählt, die eben nicht den knüppelharten, autoritären Charakter nachzeichnen. Und er sagte, der war im Umgang, im engeren Umgang, sehr viel empfänglicher für andere Argumente, sehr weniger rigide, als man heutzutage glaubt, während Brandt sehr stramm im Kanzleramt, solange er noch konnte, gesundheitlich, die Geschäfte geführt hat. Und dann darf man nicht vergessen, dass Brandt ja innerparteilich immense Gegner hatte. Im Parteivorstand gab es fast nur Brandgegner. Und den Wahlkampf 72, da gibt es einen O-Ton drauf vom Albrecht Müller, den hat er im Grunde gegen seine Partei gewonnen. Die wollten das gar nicht, dass er diese triumphale Wahl mit 45,8%, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, gewinnt. Das muss man sich vorstellen. Die wollten den eigentlich damals schon weghaben. Und wenn man diese ganzen Verwerfungen mal mit in den Blick zu nehmen versucht, dann ändert sich auch das Bild von Willy Brandt. Weil auch, kann mich da nur wiederholen, das hält man nicht durch, wenn man keinen Machtwillen hat. Dann schmeißt man sehr viel früher das Handtuch.
Aber das, wofür Sie ihn angegriffen haben, seine schwierigen Seiten, dass er depressiv war, dass er offenbar Suchtprobleme hatte.
Er war ein Trinker, natürlich. Das kann man mal so offen so sagen.
Das kann man schon so offen sagen.
Natürlich. Ja.
Diese andere Seite, die gab es.
Das hat Wehner gehasst, natürlich. Er hat das Hedonistische an ihm gehasst. Er hat den großbürgerlichen Habitus von ihm gehasst. Dass er mit Kulturleuten Umgang gepflegt hat. Das muss man Wehner natürlich ankreiden. Er hat von Kultur nichts gehalten. Also nicht von der bürgerlichen Kultur. Dass er nicht vor 11 gearbeitet hat. Die Frauengeschichten sind auch nicht bei den Haaren herbeigezogen, wobei da vieles aufgebauscht wurde. Aber all das hat der Partei natürlich gestunken. Er hat natürlich nicht den klassischen Sozialdemokraten verkörpert. Er hat den Weltmann, den Mondänen verkörpert. Und der von klassischen sozialdemokratischen Werten wie Disziplin, Folgsamkeit, Arbeitsorientierung nicht viel verkörpert hat. Er war eigentlich kein Sozialdemokrat, was den intellektuellen Habitus anbelangte. Das war natürlich Wehner. Und deswegen wurde Wehner in der Partei geliebt. Und deswegen hat Wehner auch keine Probleme gehabt, nach seinen berühmten Ausfällen in Moskau im September 1973 von der Partei seine Unterstützung zu kriegen. Von der Partei Linken bis zum rechten Flügel standen die alle auf Wehners Seite. Das wusste der Fuchs natürlich auch. Aber das zeigt auch, wie ungleichzeitig diese Figur Brandt eigentlich innerhalb dieser Partei gewesen ist. Und im Rückblick verklärt man das so, diese Aufbruchszeit Anfang der 70er Jahre und jetzt die große linke Volkspartei und so weiter und so fort. Die Partei selber war gar nicht so weit, wie der Mythos von der Zeit das immer erzählt.
Aber in der Bevölkerung war Willy Brandt schon damals die Legende und der Mythos. Er stand für die neue Kultur in Deutschland.
Unbedingt. Es gab diese massive Polarisierung in der Bevölkerung. Es gab die ewig Gestrigen, die auch große Truppen hinter sich gesammelt haben. Und es gab halt damals die 72 bei der Wahl im November, die großen Bürgerinitiativen. Willi wählen, das waren große Kampagnen, die Bürger selber organisiert haben. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Natürlich, der ist wie eine Art Heilsbringer, zumindest von der Hälfte der Bevölkerung damals so wahrgenommen worden. Und Politik funktioniert ja mitunter auch. Obama ist vielleicht ein Stichwort, das man da fallen lassen könnte, mitunter in gewissen Phasen über solche Bilder, die sich dann verselbstständigen. Und das Brandbild ist bis heute halt genau dieses Willi wählen, Bürger für Brand, all diese großen Initiativen. Was er eigentlich erst eingelöst hat, dann nach seiner Zeit als Kanzler. Und der späte Brand ist mir dann, lassen wir mal die Wiedervereinigungsgeschichte beiseite, ist mir dann eine sehr sympathische Figur. Da hat er wirklich tolle Reden gehalten, als er dann aus den Regierungspflichten entbunden war, als Vorsitzender der Nord-Süd-Kommission, als Vorsitzender der Sozialistischen Internationale, hat er einige doch wegweisende Reden gehalten, die allerdings, das muss man konstatieren, komplett folgenlos geblieben sind. Er war einer der Ersten, der auf die gewaltigen Umweltproblematiken hingewiesen hat, die mit dem Nord-Süd-Konflikt einhergehen, der auf den Wahnsinn des akzelerierten Fortschrittsgedankens hingewiesen hat. Da muss man sagen, war er weitsichtig und da könnte eigentlich eine SPD, wenn sie sich denn noch ernst nehmen würde, auch mal anknüpfen. Aber ich habe in den vergangenen 5, 6, 8, 10 Jahren nicht einen bedeutenden SPD-Politiker gehört, der sich nochmal auf Willy Brandt bezieht, außer dass sie in einem Willy-Brandt-Haus in Berlin tagen. Aber mehr haben sie mit Brandt nicht mehr am Hut.
Ich habe alle Ihre CDs gehört, diese Porträts von diesen Politikern damals. Hier habe ich zum ersten Mal das Gefühl, oder viel mehr als bei anderen das Gefühl, dass sie aus einer gewissen kritischen Haltung her gearbeitet haben. Das ist auch eine linke Kritik an Willy Brandt. Sind Sie ein Journalist in dieser Arbeit oder sind Sie ein Autor, der sich die Freiheit nimmt, eine eigene Haltung einfließen zu lassen?
Beides vielleicht. Also nein, ich nehme die Freiheit natürlich, die Freiheit, meine Haltung zu dieser Figur zu entwickeln. Und natürlich, das darf der Hörer ja auch hören, aus welcher Sicht und aus welcher Perspektive ich auf diese Figur schaue. Und das zu verbrämen und zu verhehlen, wäre ja albern. Wenn wir über Politik reden, über Politiker, nehme ich, jetzt muss ich zwangsläufig eine politische Position dazu einnehmen. Und die Kritik, das haben Sie vollkommen richtig gesagt, die kommt von links an Brandt. Weil ich eben glaube, er ist nicht diese linke Ikone gewesen, als die er bis heute in vielen Kreisen gilt. Und das war mir schon wichtig. Und da gibt es auch vom Verlag, hat es dann nie in irgendeiner Art und Weise eine Vorgabe gegeben. Ich arbeite das so auf, wie ich das für richtig halte. Anders könnte ich da auch nicht rangehen.
Jürgen Roth, Autor des Hörbuchs Willy Brandt. Wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte. Hören wir doch zum Schluss dieser Sendung nochmals in dieses Hörbuch hinein. Hier der Schluss daraus.
Im März 1987 gab Willy Brandt wegen einer Personallappalie seinen Posten als SPD-Vorsitzender ab.
Ich habe meine Fehler gemacht. Ich habe nicht immer alles bedacht, was hätte bedacht werden sollen. Das tut mir leid und das ist es dann auch.
Lars Brandt, er war ein Machtmensch, der Mittel und Wege kannte, sich durchzusetzen, aber ein warmes Herz besaß, das in anderen das Bedürfnis weckte, von ihm erkannt zu werden, weil sie sich mit ihm identifizierten. Albrecht Müller.
Die SPD geht gegen 22, weil sie es nicht versteht, zu zeigen, dass man eine nicht gerade eine Vision, aber eine gute Vorstellung davon haben muss, wie die Menschen besser zusammenleben. Das hat Brandt fantastisch verstanden.
Günter Grass. Er war einer der wenigen, die in der Lage waren, zuzuhören. Die meisten Politiker wissen alles von vornherein besser und dozieren. Das war bei Brandt anders. Horst Ehmke.
Es bleibt aus dieser Kanzlerschaft das Gefühl, dass demokratische Politik etwas Großes sein kann. Es war eine richtige Freude, für und mit Brandt zu arbeiten.
Egon Bahr.
Er war das, was ich einen guten Menschen nenne. Das heißt, ein fabelhafter, verlässlicher Charakter.
Die eigentliche Epoche der sozialen Demokratie muss erst noch kommen, damit es ein Überleben der Menschheit gibt.
Es wäre schön, wenn wir einander gedanklich versprechen könnten, dass wir gegenüber den Leidenden nicht gleichgültig werden.
Der Schluss des Hörbuchs Willy Brandt, Wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte von Jürgen Roth. Das Hörbuch ist bei Kunstmann erschienen, genauso wie alle anderen Hörbücher, die Jürgen Roth über Exponenten der Bonner Republik gemacht hat. Das war Reflexe auf SRF 2 Kultur, heute mit Michael Lüsier.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.